Liebe Brüder, liebe Schwestern, ich heiße euch alle recht herzlich willkommen in dem teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Alle, die mit über Internet hören oder sehen, auch ihr seid herzlich willkommen, und wir alle erwarten heute einen Segen. Wir sind gespannt, was Gott heute Nachmittag zu uns reden wird. Bevor ich ein Wort lese, habe ich noch eine Bekanntmachung. So Gott will und wir leben, wird am Sonntag, den 10. Juli 2022 um 14:00 im Volkshaus in Zürich Bruder Frank zu uns sprechen. Diese Übertragung wird nicht live gesendet. Sie wird nachher auf die Homepage geschaltet. Jetzt möchte ich ein Wort lesen aus 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 1 bis 11. Jeder, der da glaubt, dass Jesus der Gottgesalbte ist, der ist aus Gott erzeugt, und jeder, der seinen Vater liebt, liebt auch dessen Kinder. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote erfüllen. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott erzeugt ist, überwindet die Welt. Und dies ist die Siegesmacht, welche die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer anders aber ist es, der die Welt überwindet, außer dem, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Dieser ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist, Jesus Christus, nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis ablegt, weil der Geist die Wahrheit ist. Drei sind es nämlich, die Zeugnis ablegen: der Geist, das Wasser und das Blut, und diese drei sind vereinigt. Wenn wir schon das Zeugnis der Menschen annehmen, so hat das Zeugnis Gottes doch noch größere Kraft. Denn darin besteht das Zeugnis Gottes, dass er Zeugnis über seinen Sohn abgelegt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in ihm. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, denn er hat dem Zeugnis, das Gott über seinen Sohn abgelegt hat, keinen Glauben geschenkt. Und dies Zeugnis lautet so: Gott hat uns ewiges Leben gegeben, und dieses Leben ist in seinem Sohne vorhanden. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat auch das Leben nicht. Welch wunderbare Worte, die ich gelesen habe. Gott hat uns ewiges Leben gegeben, und dieses Leben ist in seinem Sohne vorhanden. Wir wollen beten. Herr Jesus, Wir danken dir, wir loben und preisen deinen wunderbaren Jesu-Namen. Herr Jesus, segne unseren Gebruder, lieber Bruder Frank, segne ihn und ich danke dir, dass du seine Lippen salbst. Herr Jesus, öffne unsere Ohren, öffne unsere Herzen, dass dein wahrhaftiges Wort in unsere Herzen dringen kann, dass es Frucht bringen kann. Treuer Herr, du hast uns gerufen, du hast uns gesucht und du hast uns gefunden. Du hast uns auf den Weg gestellt, treuer Herr, und ich bitte dich, führe und leite du ein jedes auf diesem Weg zu dir, Herr Jesus. Denn wir wissen, ohne dich würden wir das Ziel nie erreichen. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, für deine Liebe, für deine Güte, für all das, was du für uns getan hast am Kreuzestamm von Golgatha. Herr Jesus, segne uns und dir sei Lob, Preis und Dank in Jesu Namen. Amen.
Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich grüße euch sehr, sehr herzlich. Wir haben ja bereits ein herrliches Einleitungswort von Bruder Keller gehört. Wir werden darauf noch zurückkommen. Wir leben ja in einer Zeit, in der viel geschieht, was den religiösen Bereich betrifft. So haben wir den Karfreitag und Ostern hinter uns und Christi Himmelfahrt und Pfingsten ist vor uns. Wir sind von Herzen dankbar, dass wir diese Tage nicht nur feiern als Gedächtnis, sondern dass wir heilsgeschichtlich erkennen, worum es eigentlich geht. Unser Herr ist für uns gestorben, hat all unsere Schuld und Sünde auf sich genommen, hat sein Blut, das Blut des neuen Bundes, vergossen, um uns die Vergebung, die Versöhnung, das volle Heil aus Gnaden zu schenken. Und wir dürfen es aus Gnaden annehmen. Und dann sehen wir unseren Herrn als den Auferstandenen, als den, der begraben wurde, und dann als den, der am dritten Tage von den Toten auferstanden ist und von vielen Zeugen nach der Auferstehung gesehen und gehört wurde und dann sogar mit seinen Jüngern 40 Tage zugebracht hat, um mit ihnen über das Reich Gottes zu sprechen. Und dann nahm er sie gen Bethanien, hob seine Hände auf und segnete sie. Und während er sie segnete, ist er vor ihren Augen in den Himmel emporgehoben worden. Doch vorher hat er den Missionsbefehl gegeben, dass wir als seine Zeugen das Evangelium aller Welt verkündigen sollen. Und der Auftrag lautet: Darum geht hin in alle Welt. Er konnte sagen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und darum geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Und wenn wir Matthäus 28 lesen, haben wir einen Teil des Missionsbefehls. Wenn wir Markus 16 lesen, haben wir wieder einen Teil des Missionsbefehls. Und wenn wir dann in die Apostelgeschichte hinübergehen, dann sehen wir die Ausführung des Missionsbefehls. Wir sehen dort die Gründung der neutestamentlichen Gemeinde. Und dort sehen und hören wir, was gepredigt wurde, wie getauft wurde. Wir hören und sehen alles, was in der neutestamentlichen Gemeinde von Anfang an geschehen ist. Jetzt leben wir, und das wissen alle Bibelgläubigen, am Ende der Gnadenzeit. Biblische Prophetie erfüllt sich weltweit, wie unser Herr es in Matthäus 24 besonders vorausgesagt hat, über Kriege und Nöte jeder Art, über Seuchen, über Erdbeben, über teure Zeiten, alles geschieht in unseren Tagen. Und unser Herr spricht: Wenn ihr das alles seht, so hebt eure Häupter empor, denn eure Erlösung naht. Wir sind also in der Endzeit angekommen und dürfen die göttliche Originalbotschaft, wie sie uns in der Heiligen Schrift hinterlassen wurde, in aller Welt verkündigen. Nun werden wir einige Verse aus dem Brief des Johannes lesen. Bruder Keller hat ja bereits aus dem 5. Kapitel gelesen, und ich darf nicht vergessen, die vielen Grüße abzugeben und auch von Zürich aus alle in aller Welt zu grüßen, die mithören, die von Herzen glauben können, dass wir nahe vor der Wiederkunft Jesu Christi stehen und dass der Herr einen besonderen Auftrag unserem geliebten Bruder Brenhem gegeben hat, die original göttliche Botschaft zu bringen, und er hat seinen Teil getan, und danach habe ich dann das Wort des Herrn in den vergangenen 60 Jahren in genau 165 Ländern gepredigt und die göttliche Botschaft hat tatsächlich alle Enden der Erde erreicht und die Schrift ist erfüllt worden. Das Evangelium vom Reich Gottes wird allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden und dann wird das Ende kommen. Der Evangelist und Gottesmann Johannes war der Lieblingsjünger Jesu und er hat die Liebe besonders in seinen Briefen betont. Und wir werden jetzt einige Verse aus den Kapiteln lesen und möge Gott Gnade schenken, dass wir jedes Wort aufnehmen, von Herzen glauben und uns prüfen, ob unser Leben mit dem Worte übereinstimmt. Das Christentum ist keine Religion. Gott hat uns nicht eine Religion gebracht, sondern in Jesus Christus, seinem eingeborenen Sohn, hat Gott uns die Gnade, das Heil und das ewige Leben geschenkt. Lesen wir jetzt ein paar Schriftstellen aus dem Johannesbrief und ich bitte Bruder Borg zu lesen.
Wir lesen aus 1. Johannes 1, Vers 5 bis 7. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und keinerlei Finsternis ist in ihm.
Amen. Gott ist Licht und keinerlei Finsternis ist in ihm. Und unser Herr konnte sagen, ich bin als Licht in diese Welt gekommen. Wer nach mir folgt, wird nicht in der Finsternis bleiben. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Das ist der Kern der göttlichen Botschaft, die wir verkündigen. Bitte schön.
Wir lesen Vers 6. Wenn wir behaupten, Gemeinschaft mit ihm zu haben und dabei doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und halten uns nicht an die Wahrheit.
Auch das sagen wir mit großem Schmerz, trifft hundertprozentig auf alle zu, die sich in diesem Vers wiederfinden, die einerseits bezeugen, gläubig zu sein, andererseits in der Finsternis wandeln, Gott persönlich nicht erlebt haben, das Wort nicht geoffenbart bekommen haben und in ihrer eigenen Glaubensgemeinschaft weitergehen, ohne das göttliche Licht wirklich zu haben. Weiter.
Wir lesen jetzt Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist,
So haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut seines Sohnes Jesus macht uns von allen Sünden rein.
Dazu können wir wieder von Herzen sagen, wenn wir in dem Licht wandeln, und damit ist nicht die Sonne gemeint, die am Tage scheint, sondern das Licht, die Offenbarung, die Gott uns aus Gnaden geschenkt hat. Und wir dürfen in dem Licht des Wortes wandeln und Gemeinschaft mit dem Herrn und miteinander aus Gnaden haben. Bitte schön.
Wir lesen aus 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1. Meine Kindlein, diese schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Sollte aber jemand sündigen, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater, nämlich Jesus Christus, den Gerechten.
Amen. Dem Herrn sei Dank. Noch sind wir auf Erden und es kann passieren, dass uns irgendetwas widerfährt, womit wir nicht gerechnet haben. Aber ich darf sagen, auch als Altgewordener, der ich im nächsten Jahr 90 werde, dass kein wahrhaft Gläubiger mit Absicht sündigen würde, mit Absicht Gottes Wort übertreten. Das gibt es nicht. Wenn wir aber einen Fehler begehen, dann können wir zu unserem Herrn kommen, der mit seinem Blut in das himmlische Heiligtum eingetreten ist und als Fürsprecher für uns alle eintritt. Bitte schön.
Wir lesen aus 1. Johannes, 2. Kapitel, den 6. Vers. Wer da behauptet, er bleibe in ihm, der ist auch verpflichtet, selbst ebenso zu wandeln, wie er gewandelt ist.
Auch dazu sagen wir Amen. Eine Behauptung ist eine Sache und das andere ist, ob es wirklich so geschieht. Wenn wir behaupten, das ist eine Sache, aber möge Gott Gnade schenken, dass die Behauptung göttliche Realität in unserem Glaubensleben wird. Und ich darf sagen, wie man im Irdischen doch den Vorschriften, die es meinetwegen im Straßenverkehr gibt, nachkommt, so kann man doch im Geistlichen dem, was der Herr gesagt hat und uns mit auf den Weg gegeben hat, nachkommen, ohne dass man in Schwierigkeiten gerät. Ich darf es ruhig sagen, ich bin ja mit meinem Auto durch 15 verschiedene Länder gereist, habe über 3 Millionen zurückgelegt, nicht ein Strafmandat bekommen, nicht ein einziges Mal mich irgendeiner Sache schuldig gemacht, weil ich die Regeln eingehalten habe. Und ich war tatsächlich mit dem Auto in Rom und in Warschau und überall. Und so möchte ich doch heute einfach mal auf den geistlichen Bereich übertragen, dass wir uns innerhalb des Wortes Gottes bewegen, alles einhalten, was uns befohlen ist, ohne uns der Übertretungen schuldig zu machen. Bitte schön.
Wir lesen aus 1. Johannes 2. Kapitel, Vers 9 bis 11. Wer nun im Licht zu sein behauptet und doch seinen Bruder hasst, befindet sich immer noch in der Finsternis.
Das ist ein ganz ernstes Wort. Von Liebe sprechen alle, doch wer praktiziert sie? Wer behauptet, dem Herrn zu folgen, ihn zu lieben und seinen Bruder hasst? Ja, was soll das? Du sollst Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Ein wahres Gotteskind kann absolut keinen Hass in sich tragen. Im Gegenteil, wir beten für unsere Feinde und segnen sie im Namen des Herrn und bitten darum, dass Gott ihnen gnädig ist. Bitte schön.
Wir lesen Vers 10. Wer seinen Bruder liebt, der ist dauernd im Licht und kein Anstoß ist in ihm vorhanden.
Gelobt sei der Name des Herrn. Wer seinen Bruder ehrlich und aufrichtig liebt, ist dauernd im Licht und er kann sich an nichts stoßen, weil er sieht, wohin er geht. Er wandelt im Licht und wir dürfen aus Gnaden in aller Demut bezeugen, dass es möglich ist, im Licht zu wandeln und unsere Brüder und Schwestern in Christo von ganzem Herzen und von ganzer Seele zu lieben. Bitte schön.
Vers 11. Wer dagegen seinen Bruder hasst, befindet sich in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen blind gemacht haben.
Darüber könnte viel gesagt werden. Wer seinen Bruder nicht liebt, wandelt in der Finsternis. Der kann von Licht reden, vom Evangelium, von der Botschaft. Er kann von allem reden und trotzdem ist er geistlich verblendet und sieht eigentlich nicht, wohin er geht. Möge Gott Gnade schenken, dass alle Brüder und alle Schwestern in Christo im Licht wandeln und dass die Liebe Gottes in uns allen und durch uns alle offenbar werden kann, zur Ehre Gottes in Jesu heiligem Namen. Bitte schön.
Wir lesen aus 1. Johannes das 2. Kapitel, Vers 15 bis 17. Habt nicht lieb die Welt, auch nicht das, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so wohnt die Liebe zum Vater nicht in ihm.
Auch dieses Wort ist sehr, sehr ernst. Und lass es mich in Demut sagen, ich bin ja gläubig geworden mit 14 Jahren und habe mein Leben dem Herrn geweiht. Aber wer an einem kleinen Ort wohnt und als Jugendlicher mit allen zusammen ist, ihr wisst ja, was da vor sich geht. Da kommt das Wochenende, da kommt der Tisch und die Bierrunde am Tisch, da kommt der Tanz, da kommt dies und jenes. Aber Gott hat mir die Gnade geschenkt, dass ich von Anfang an wusste, dass ich nicht zu dieser Welt gehöre. Nicht ein einziges Mal habe ich am Tisch gesessen und Bier getrunken. Nicht einen einzigen Tanz getanzt. Nein, nicht einen einzigen Film gesehen. Nicht ein einziges Mal zum Theater gegangen. Mein Leben habe ich mit 14 Jahren dem Herrn geweiht und er hat gesegnet. Also, wer Gott liebt, liebt nicht die Dinge dieser Welt. Und ich darf sagen, Gott hat Gnade geschenkt, dass ich ihm mein Leben weihen konnte und er hat es auf und angenommen und gesegnet. Bitte schön.
Wir lesen den 16. Vers. Denn alles weltliche Wesen, die Fleischeslust und die Augenlust und das hoffärtige Wesen, kommt nicht vom Vater her, sondern stammt aus der Welt.
Darüber braucht auch nichts mehr gesagt zu werden. Das gesamte weltliche Wesen ist doch nicht für uns als Gläubige. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. So hat es unser Herr gesagt. Gläubig ist ein Unterschied zu ungläubig. Und Brüder und Schwestern, werte Freunde, lasst es mich sagen, wer wirklich gläubig geworden ist, hat den breiten Weg, der zum Verderben führt, verlassen, hat den schmalen Weg, der zum Leben führt, betreten und wird auf diesem schmalen Wege das Ziel aus Gnaden erreichen. Bitte schön.
Wir lesen den 17. Vers. Und die Welt vergeht samt ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit.
Dazu können wir Amen sagen. Die Welt vergeht, aber Gott und die Seinen bleiben in Ewigkeit. Was nützt es den Menschen, auf Erden gelebt zu haben, wenn sie die Gnade Gottes nicht für sich persönlich in Anspruch genommen haben? Wir sind doch hier auf Erden, damit wir das ewige Leben empfangen und dann ewig mit Gott sein können. Denn nur wer das ewige Leben durch den Glauben an Jesus Christus empfangen hat, kann und wird ewig leben. Bitte schön.
Wir lesen aus 1. Johannes, das 2. Kapitel, Vers 20 und 21. Doch ihr habt die Salbung vom Heiligen und seid im vollen Besitz des Wissens. Ich habe euch nicht geschrieben, weil euch die Wahrheit unbekannt ist. Im Gegenteil, weil ihr sie kennt und auch wisst, dass keine Lüge ihren Ursprung in der Wahrheit hat.
O gelobt und gepriesen sei der Herr. Hier wird das Wort Salbung erwähnt. Unser Herr war der Gesalbte. Christus bedeutet in unserer Sprache der Gesalbte, der Geweihte. Und im Alten Testament wurden die Könige und die Priester gesalbt, mit Öl gesalbt, und so wurden sie Gott geweiht. Die neutestamentliche Gemeinde hat zu Pfingsten den Heiligen Geist, die heilige Salbung empfangen, und der Heilige Geist führt uns in alle Wahrheit hinein. Und wir bezeugen und sagen es wirklich vor dem Herrn, wie wir gelesen haben, dass keine Lüge ihren Ursprung in der Wahrheit hat. Die Heilige Schrift, das Alte und Neue Testament, ist uns hinterlassen worden, und hier haben wir die Wahrheit über Gott, über Taufe, über Abendmahl, über Auferstehung, über ewiges Leben. Hier haben wir alles in einem einzigen Buch, das heißt im Alten und Neuen Testament, beides gehört zusammen. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der mir sehr weh tut. Woher haben die Männer in den ersten 500 Jahren nach Christo all die Lehren erfunden, die nicht mit der Bibel übereinstimmen? Warum? Weil sie die Bibel als einzige Autorität nicht mehr respektiert haben, sondern ihre eigenen Deutungen über das Wort gestellt und diesen Deutungen Glauben geschenkt haben. Es tut einfach sehr, sehr weh. Und wenn wir an all diese Männer denken in der nachapostolischen Zeit, sei es an Irenäus, an Martin, an Augustin, an all diese Männer, die gelebt haben und dann ihre eigenen Lehren über das, was im Worte geschrieben steht, weitergegeben. Eine der Hauptlehren, die sehr, sehr weh tut und die wirklich als antigöttlich, antichristlich, antibiblisch erklärt werden muss, ist die Lehre der sogenannten Heiligen Trinität. Sagt mir, ob ein einziges Mal in der Bibel von einer Trinität von einem ewigen Vater, einem ewigen Sohn, einem ewigen Heiligen Geist. Ob ein einziges Mal von drei ewigen Personen in der Bibel geschrieben steht. Nein, kein einziges Mal, nur von dem ewigen Gott. Und der hat zu seinem Volk Israel gesagt, höre, höre. Ich wiederhole, weil es betont werden muss. Höre, Israel, der Herr, dein Gott, ist ein Gott. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und so weiter. Und du sollst keine anderen Götter haben neben ihm. Von Gott steht es immer in der Einzahl. Und im ganzen Alten Testament ist die Geburt des Sohnes Gottes vorausgesagt worden. Und die Erfüllung sehen wir doch im Neuen Testament. Der Sohn Gottes ist doch nicht in Ewigkeit und nicht im Himmel geboren. Der Sohn Gottes ist doch auf Erden geboren. Der Heilige Geist überschattete Maria und der Engel Gabriel hatte ihr doch gesagt, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden, denn du wirst Mutter eines Sohnes werden, dem du den Namen Jesus geben sollst, denn er wird sein Volk von ihren Sünden retten. Die Offenbarung Gottes als Vater im Sohn ist die wichtigste, die es gegeben hat. Denn nur durch den Sohn Gottes sind wir zu Söhnen und Töchtern Gottes in unsere ursprüngliche Stellung zu Gott zurückgebracht worden, dass wir beten können, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Wir können heute nicht näher auf dieses Thema eingehen, aber unser Herr ist der Gesalbte, der Messias. Er ist doch der, in dem sich Gott persönlich auf Erden geoffenbart hat. Er trug unsere Schuld und unsere Sünde, starb am Kreuz auf Golgatha in seinem irdischen Leibe. Bitte, Brüder und Schwestern, denkt einmal darüber nach, wenn ihr zu 1. Mose Kapitel 2 und 3 geht. Dort hat Gott, der Herr, Adam in seinem Bilde geschaffen. Aber Gott, der Herr, war in der Geistleiblichkeit. Aber Adam war aus Erde genommen. Und Adam war in der Fleischleiblichkeit. Und in der Fleischleiblichkeit ist auch Eva gewesen, die aus Adam herausgenommen wurde. Und weil die ersten Menschen im Fleischesleibe gesündigt haben, musste der Herr, der sie im Fleischesleibe geschaffen hatte, selbst die Verantwortung übernehmen und selbst ins Fleisch kommen und hier im Fleische die Erlösung vollbringen und uns als Söhne und Töchter Gottes wieder in den ursprünglichen Stand zurückzubringen. Für mich ist das Thema über die Gottheit das Liebste, das Kostbarste, das Wichtigste. Ich könnte weinen, wenn ich darüber nachdenke, dass alle christlichen Kirchen an eine Dreieinigkeit glauben, die es gar nicht gibt, und Milliarden Menschen irre geführt werden. O möge Gott noch einmal Gnade schenken, dass alle zum wahren, lebendigen Glauben zurückkehren könnten und ihre persönliche Bekehrung zu Christus erleben und ihre Einsetzung als Söhne und Töchter Gottes erleben. Weiter.
Wir lesen aus 1. Johannes, das 2. Kapitel, Vers 28. Und gerade jetzt, ihr Kindlein, bleibet in ihm, damit wir, wenn er sich offenbart, freudige Zuversicht haben dürfen und bei seiner Wiederkunft nicht beschämt vor ihm zurücktreten müssen.
Das ist ein sehr ernstes Wort. Hier ist von der Wiederkunft Jesu Christi die Rede. Und dass wir in ihm bleiben müssen, um nicht enttäuscht zu sein, wenn er wiederkommt, um die Seinen heimzuholen. Und wir glauben aus Überzeugung, dass der Herr Gnade geschenkt hat und die letzte Botschaft uns gebracht wurde, dass wir wirklich alles, ob es die Gottheit und die Taufe und die biblischen Themen betrifft, dass wir hundertprozentig zu Gott, zum Wort zurückgebracht werden, damit alles wieder hundertprozentig übereinstimmt. Und dazu gehört auch die biblische Taufe. Unser Herr spricht noch heute zu uns allen: Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Der Glaube kommt aus der Predigt. Und wer gläubig wird an Jesus Christus, lässt sich gemäß dem Worte Gottes taufen. Und auch da, geliebte Brüder und Schwestern, ist es dem Feind gelungen, direkt schon im Konzil zu Nicäa, das von 3,21 bis 3,25 dauerte. Man kann nachlesen, wie viele am Konzil teilgenommen haben, über welche Punkte gestritten wurde. Man kann heute nur ein paar Tasten drücken und schon wird man über alles informiert. Und was geschah? Man hat der Lehre der Trinität eine Trinitätstaufe hinzugefügt und dann gesagt: Also, dann taufen wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bis zum Jahre 325 nach Christo ist kein einziger Mensch in dieser Formel getauft worden. Alle sind auf den Namen des Herrn Jesus Christus getauft worden. Aber, wie ich eben schon erwähnt habe, man hat der Trinitätsformel, die Taufformel dazugenommen und beides ist antigöttlich, antichristlich, antibiblisch. Und ich sage es noch einmal in Liebe, denn es gibt Menschen, die dazu bestimmt sind, gläubig zu werden, herausgerufen zu werden. Es gibt Menschen in allen Völkern und Sprachen, die dazu bestimmt sind, die letzte Botschaft vor der Wiederkunft Jesu Christi zu hören und zu glauben. Und lasst es mich euch ruhig als Zeugnis sagen, ehe wir zum Schluss kommen. Als ich hörte, wie Bruder Brenhem über diese biblischen Taufen predigte und mit allem Ernst darauf hinwies, dass wir zum Ursprung, zum Anfang, zu Gott, zum Wort zurückkommen müssen und auch über die Taufe, dass die Jünger genau verstanden hatten, dass sie auf den Namen, in dem sich Gott uns als Vater im Sohn und durch den Heiligen Geist geoffenbart hat, taufen sollen. Taufet sie in den Namen hinein. Ich habe 21 Bibelübersetzungen in meinem Büro. Es ist wirklich leichtfertig übersetzt worden. Und taufet sie hinein in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Vater ist doch kein Name, Sohn ist doch kein Name, Heiliger Geist ist doch kein Name. Was war der Name? Petrus unter der Inspiration des Heiligen Geistes hat in der ersten Predigt am Pfingsttage sagen müssen, tut Buße und lasse sich ein jeglicher von euch auf den Namen des Herrn Jesus Christus taufen. In der Apostelgeschichte, in den Briefen, im ganzen Neuen Testament, seit Pfingsten, seit Gründung der Gemeinde sind alle wahrhaft Gläubigen auf den Namen des Herrn Jesus Christus durch einmaliges Untertauchen getauft worden. Man kann in der Apostelgeschichte im 8. Kapitel, Vers 16, Kapitel 10, Vers 48, Kapitel 19, Vers 5 und 6. Man kann Römer 6, man kann und man kann und man muss das Wort Gottes lesen und glauben und endlich einsehen, dass dies die Zeit ist, in der wir alle zu Gott und zum Wort zurückkommen müssen, aus allem Irrtum, aus aller babylonischen Gefangenschaft, aus allem herauskommen. Nun zum Schluss noch die Worte, die wir schon gehört haben. Wer im Lichte wandelt, wer aus Gnaden die Offenbarung Jesu Christi empfangen, wem Gott sich wirklich geoffenbart hat. Und er spricht noch einmal: Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Mögen alle, die heute zugehört haben oder anschließend hören werden, von Herzen glauben, was die Schrift gesagt hat, was wirklich geschrieben steht, und möge bei keinem zutreffen, er sei zurückgeblieben, weil er sich nicht unter die Hand Gottes, unter das Wort gebeugt, sondern im Stursinn weitergegangen ist. Und ich sage es mit ehrlichem Herzen, auch alle, die von sich behaupten, geistgetauft zu sein. Meine Frage ist: Werdet ihr vom Geiste Gottes geleitet? Der Geist Gottes leitet in alle Wahrheit, und Gottes Wort ist die Wahrheit. Was nützt es, den über 550 Millionen Pfingstlern auf Erden und Charismatikern und was sie alle sind, wenn sie alle in ihren eigenen Lehren, ihren eigenen Gemeinden bleiben und sich nicht vom Geist Gottes in alle Wahrheit führen lassen? Ich sag's noch einmal: Der Heilige Geist, der die Heilige Schrift inspiriert hat, der führt uns in alle Wahrheit des Wortes Gottes hinein. Seid gesegnet mit dem Segen des allmächtigen Gottes. Ich möchte euch alle wiedersehen bei der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Maranatha, Shalom, Halleluja, Amen. Wir stehen noch auf zum Gebet. Gott segne alle von Zürich aus in aller Welt.
Himmlischer Vater, wir danken dir für dein kostbares Wort, das wir gehört haben. Wir danken dir, dass du Bruder Frank immer wieder neue Gnade schenkst, dein Wort zu verkündigen. Dein Wort ist Geist und dein Wort ist Leben. Wir danken dir, dein Wort richtet aus an denen, die es hören und glauben, wozu du es sendest. Wir danken dir für alles und bitten dich, segne dein Volk weltweit, die diese Predigt gehört haben. Und besonders bitten wir dich für unsere Geschwister hier in der Schweiz. Hab Dank für deinen Segen in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Oh, komm.